Herzlich willkommen zu EU Digital Covid Certificate. Keine schwarze Magie. Lyra hat sich ein bisschen darüber geärgert, dass nirgendwo wirklich sinnvoll erklärt wurde, wie das auch überhaupt funktioniert. Und deswegen wird Lyra uns da jetzt ein bisschen durchführen und lasst uns durchsteigen.
Dankeschön. Schönen Nachmittag, freut mich, dass trotz des ausgezeichneten Wetters doch so viele Menschen in den Saal gefunden haben. Danke dafür. Bevor wir uns mit dem Thema des EU Digital Covid Certificates oder des EU Digital Covid Zertifikats, wieso habe ich da nicht den deutschen Titel hingeschrieben, beschäftigen, nochmal mein Aufruf in eigener Sache. Ich möchte nicht noch eine GPN erleben, wo ich 4 Talks und einen Workshop halten muss. Das ist wirklich anstrengend. Ich meine, ich freue mich wahnsinnig drüber und ich bedanke mich 20 Mal bei den GPN-Organisatorinnen und Organisatoren. Die haben ein tolles Event wieder hergestellt, aber bitte, bitte helft mir. Reicht selber Talks ein, reicht selber Workshops ein, wenn ihr dabei Hilfe braucht, wenn ihr dabei Unterstützung gerne habt. Ich weiß nicht, wie ich ein CFP formulieren soll. Ist das Thema überhaupt relevant? Wie baue ich eine Präsentation? Kann ich dir mal meine Präsentation vorführen? Ich hätte gern Feedback oder sonst irgendwas. Kontaktiert mich, kontaktiert einen der anderen Sprecherinnen und Sprecher auf dem Event. Kontaktiert die Hexen, wenn ihr lieber ein diverseres Feedback haben wollt als diesen alten weißen Mann, der ich bin. Wenn ihr plaudern wollt, geht bitte hinaus. Dankeschön. Aber ansonsten seid doch so freundlich und reicht Talks ein und rettet mich davor, dass ich nächstes Jahr wieder 5 Talks halten muss. Wie gesagt, wir befinden uns auf der GPN 20. Das wäre der Hashtag dazu, wenn ihr Mastodon oder Twitter was dazu kommentieren wollt. Ich bin da leider sowohl auf Twitter als auch auf Mastodon in der Chaos Social Domain. Die Slides gibt es dann im Anschluss auf meiner Homepage als auch im Fahrplan dieses Events. Und das heißt, ihr braucht jetzt nicht hektisch die Slides abfotografieren, gibt es nachher auch noch. Wie gesagt, wir wollen über das EU-Digital-Covid-Zertifikat sprechen, dass das Ganze keine schwarze Magie ist. Und ich habe diesen Talk jetzt wirklich ausgelegt auf Personen, die ein technisches Grundverständnis haben, sagen wir es mal so, aber kein tieftechnisches Wissen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier herinnen sitzt und ASN1 ist für euch kein Fremdwort und eine PKI ist etwas, mit dem ihr tagtäglich umgeht, dann werdet ihr euch auf der technischen Ebene vermutlich langweilen. Es wird auch kein Kalauer-Talk sein wie gestern, also es ist ein bisschen entspannt, aber ich versuche es unterhaltsam zu machen. Prinzipiell, ich bin ein großer Freund des EU Digital Covid Certificates oder wie es kurz heißt, des DCCs, also des DCCs, ne? Digital Covid Certificates. Weil da haben sich ein paar schlaue Leute in kurzer Zeit wirklich ein recht brauchbares System überlegt, sowohl wie man Zertifikate ausstellen kann, als auch wie man sie zu den, also eigentlich Impf- und Testnachweise, um es jetzt einmal zu verkürzen, wie man Impf- und Testnachweise zu Personen hinaus ins Feld bekommt und das Ganze in einer recht vernünftigen und sicheren Art und Weise. Dass das auch anders funktioniert, hat die österreichische IT-SV gezeigt, das habe ich gestern auch schon erzählt, es passt nur so kurz wunderbar rein, dass ich es hier noch einmal mitverwendet habe. Wir haben in Österreich die sogenannte E-Card, das ist unsere Gesundheitskarte, mit der wir Zugriff zu unseren medizinischen Diensten bekommen. Quasi alle Personen in Österreich haben so eine E-Card, das war früher auch die sogenannte Bürgerkarte, mit der wir Dokumente signieren konnten. Und diese Bürgerkarte hat auf der Rückseite eine europäische Versicherungskarte auch noch mit drauf. Und zu dieser Karte gehört auf der Rückseite auch eine 20-stellige Nummer, wobei die ersten 10 Zeichen fix vergeben sind. Und die Idee war jetzt, in der österreichischen ITSV, also die IT-Abteilung der Sozialversicherungen, zu sagen, ja, wir brauchen doch dieses ganze QR-Code-Zeug und so weiter nicht. Wir können das ja viel einfacher machen. Wir bauen eine Applikation, die die Rückseite der E-Card abscannt, diese Nummer über OCR, also über Texterkennung, liest und zusammen mit den anderen personenbezogenen Daten, also Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer und dieser Nummer, können wir ja online im epidemiologischen Meldesystem nachschauen, ob diese Person gerade aktuell getestet oder geimpft ist. Also das, was wir jetzt auch die letzten Jahre immer mit diesem QR-Code gemacht haben vom DCC. Das Problem ist, dass diese Nummer eben nur 10 Stellen hat und nicht geheim ist und überhaupt. Und ja, die Epicenter Works hat dann eben gesagt, gut, das ja, kann man schon so machen, ist aber keine gute Idee, weil in einem Monat hat man dann die Daten von allen Sozialversicherten in Österreich heruntergeladen. Und das ist irgendwie keine gute Idee. Vor allem, man hätte dann, wenn sie das wirklich implementiert hätten, damit man jetzt diesen automatischen Datenabzug nicht machen müsste, hätte man jetzt Captchas einführen müssen. Ne? Also es hätte dann irgendein Google Recapture oder sonst was sein müssen, was wieder dazu geführt hat, stellt euch vor, eine Kellnerin, ein Kellner kommt zu einem Tisch, zückt die Applikation, scannt eure E-Card und muss dann noch ein Capture lösen, bevor dann die Anzeige kommt, geht oder geht nicht. Da werden sie sich wahnsinnig darüber freuen. Ne? Das heißt, war schon irgendwie so, das ist keine gute Idee. Und die ITSV hat aber sogar noch weitergedacht und hat gesagt, wenn wir die Lösung schon haben, dann können wir die doch auch benutzen, um den Zertifikatsimport in die App zu machen. Und um das sicherer zu machen, fragen wir nicht nur die Kartennummer ab, sondern auch die Postleitzahl von der Person, wo sie wohnt. Weil das macht es dann gleich viel, viel sicherer. Ne? Und beziehungsweise sie haben sich dann auch noch überlegt, das Ganze als Zugang zu weiteren eHealth-Applikationen zu etablieren. Das Ganze wurde dann eben, wie gesagt, von Epicenter Works in einer Zeit im Bild, also quasi unserer Tagesschau, präsentiert und die Probleme damit präsentiert. Und am nächsten Tag wurde das ganze Programm dann gestrichen. Und auch wir in Österreich haben uns eben dann mit dem grünen Pass oder dem EU Digital Certificate beschäftigt. Das nächste Thema, das mich, also deswegen, diese österreichischen Lösungen oder diese Bastellösungen, diese lokalen, haben alle immer irgendwelche Probleme gehabt. Und wenn man sich die Dokumentation dazu anschaut, weil das komplette Digital Covid Certificate ist eigentlich öffentlich dokumentiert, man kann alles nachlesen. Da waren schon ein paar gescheite Köpfe dabei, es sind auch ein paar Kompromisse getroffen worden, weil es musste natürlich in allen EU-Staaten funktionieren, es wurde dann auch noch ausgeweitet auf Nicht-EU-Staaten, die halt unterschiedliche Digitalisierungszustände haben. Also wir in Österreich konnten da schon einen relativ guten digitalen Online-Workflow bauen. Ich glaube, für Deutschland gibt es dann auch noch eine Faxlösung irgendwie hinten dran. Daher gab es da einfach Kompromisse, man hätte das Ganze noch ein bisschen Privacy schöner bauen können oder ein bisschen Privacy schonender bauen können, aber im Prinzip eigentlich eine recht schöne Lösung. Das erste Problem, was wir damit hatten, war so, ist es jetzt ein grüner Pass oder ist es ein Digital Covid Certificate oder worüber reden wir jetzt eigentlich? Und ich habe dann glücklicherweise jemanden aus dem Design-Team über Twitter erwischt, der also bei diesem DCC-Design-Team dabei war und von dem habe ich die Info. Der Name kommt eigentlich von der israelischen Lösung. Die waren quasi die Ersten, die so ein QR-Code-Zertifikat angedacht haben, mit eben auch einer rot-grünen Anzeige. Und aus dieser grünen Anzeige für alles ist in Ordnung, die Person ist geimpft oder getestet, hat sich dann dieser Name Grüne Pass entwickelt, weil auch die Politikerinnen und Politiker sich halt leichter getan haben, den Begriff Pass zu verstehen. So, ja, mit einem Pass komme ich irgendwo hinein, da komme ich in ein Land hinein, da komme ich in einen Zugangspass, in einen Club hinein oder sonst irgendwas. Aber mit Zertifikat haben die relativ wenig anfangen können. Hat dann natürlich auch dazu geführt, dass die in der gesamten Dokumentation und auch in der Kommunikation zu dem grünen Pass oder zu dem DCC dann jedes Mal irgendwo ein Passus drin stand, der grüne Pass, das europäische Digital Covid Certificate, ist kein Reisedokument, es berechtigt nicht für Einreise in einen anderen Staat etc. Man braucht noch immer einen Reisepass oder einen Personalausweis mit. War immer recht mühsam, weil eben Begrifflichkeiten. Ich bevorzuge den Begriff DCC, also Digital Covid Certificate. Definiert wurde der, beziehungsweise verabschiedet wurde der am 30.06.2021. Ist eine Arbeit des eHealth Networks, ein freiwilliges Netzwerk mehr oder weniger, das unter der Direktive, Artikel 14 der Direktive 2011/24 implementiert wurde, gegründet wurde. Und im Prinzip sind hier alle Gesundheitsdienste der jeweiligen Länder der EU, also Gesundheitsamt bzw. Gesundheitsministerium, vertreten und entsenden hier Personen in die entsprechenden Gremien, um was zu definieren. Umgesetzt bzw. definiert wurde das DCC dann in der Implementing Decision 2021-1073, die mittlerweile im Laufe der Zeit auch einige Anhänge bekommen hat. Das kann man alles nachlesen. Dieser Implementing Decision oder auf Deutsch dieser Durchführungsbeschluss hat einige interessante und ist eigentlich für ein legistisches Dokument sehr technisch und steht, und das ist so ein bisschen die Krux an dem Ganzen, auch natürlich in allen EU-Sprachen zur Verfügung. Ne? So steht zum Beispiel in diesem Durchführungsbeschluss: Es soll ein Transportverschlüsselungsmechanismus in einem maschinenlesbaren optischen Format, Klammer auf QR, festgelegt werden, das auf dem Bildschirm eines mobilen Geräts angezeigt oder auf Papier ausgedruckt werden kann. Also ich habe das schon einmal super gefunden. Da hat sich jemand was überlegt, was machen wir mit Personen, die kein Smartphone haben, die kein Smartphone haben wollen oder einfach keins mitführen wollen. Und maschinenlesbares optisches Format, eben ich kann das mit einer Kamera und ein bisschen Code interpretieren. Schaut dann eben so aus, haben wir alle jetzt mittlerweile schon öfter gesehen. Aber das ist doch keine Transportverschlüsselung, ne? Oder? Ist das Transportverschlüsselung? Hat mich irgendwie irritiert, weil ich bin immer mit diesem Begriff so, Transportverschlüsselung, das ist noch nicht TLS, wir sind doch da jetzt nicht im Web und so. Ne? Bitte? Nein, auch wenn man es zusammenfaltet, ist es noch keine Verschlüsselung. Das ist Security through Obscurity, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, das ist keine gute Idee. Also der Vorschlag war, das zusammenzufalten. Wärst du so freundlich, das war ein halbwegs konstruktiver Zwischenruf, dafür gibt es eine Mannerschnitte. Well played, Sir, well played. Gut, also dieses Thema Transportverschlüsselung hat mich dann so lange irritiert, auch in der Vorbereitung dieses Talks, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt will ich es genau wissen und habe mir mal die englische Version angesehen. Und in der englischen Version steht nichts von einer Transport Encryption, sondern da steht von einem Transport Encoding. Und auf einmal macht die ganze Sache eben viel mehr Sinn. Ne? Ergibt viel mehr Sinn, weil Sinn machen und so weiter. Das heißt, wir sprechen hier von einer Enkodierung und nicht von einer Verschlüsselung. Das sind zwei, es ist ein bisschen eine i-Tüpfel-Reiterei natürlich, aber es geht um eine Enkodierung für die Übertragung. Das heißt, wie verpacke ich die Information so, dass ich sie über diesen QR-Code und die dahinterliegenden Mechanismen dann ohne Verluste und gut lesbar hinüberbekomme. Bei Enkodierung wissen wir auch, also für alle, die schon länger in der IT tätig sind, da schaudert es einen dann immer gleich. Ne? Enkodieren heißt, ich weise einem Zahlenwert ein Zeichen aus einem beliebigen Zeichensatz zu. Ne? Also zum Beispiel im Zeichensatz ISO 88591 ist das große Ü der Dezimalwert 220 oder binär 110 111 00. Wenn ich jetzt statt dem ISO 88591 den EPTIC Zeichensatz aus der Großrechnerwelt ziehe, dann ist das der Dezimalwert 220 die geschlossene, geschwungene Klammer. Ne? Und wenn ich im ASCII CP 437, also sprich ASCII, der Standard-US-ASCII-Code, nehme, dann ist Dezimal 220 ein halb gefülltes Kasterl, also die untere Hälfte eines Rechtecks gefüllt quasi, das was ich hier auch zeige. Bin immer noch überrascht, dass der Font alles anzeigen konnte, alles auf einer Slide. Dieses Encoding ist nämlich, warum ich jetzt auf diesem Encoding so herumreite, ist, das begegnet uns jetzt noch ein paar Mal. Also diese Encodierung, eigentlich wollte ich überall den deutschen Begriff haben, ich weiß nicht warum ich, weil es mit dem Gag einfach, weil es der Running Gag ist mit dem scheiß Encoding. Diese Encodierung wird uns jetzt in der ersten Hälfte dieses Talks noch öfter begegnen und daher solltet ihr zumindest ein bisschen Grundverständnis haben, worum es geht. Das heißt, wir haben hier einen Zahlenwert und der entspricht dann einem Buchstaben oder einer Ziffer oder einem Satzzeichen. Ne? So. Das, was die meisten in der IT kennen, ist 7-Bit-ASCII. Das ist das, worauf wir uns, mit dem wir leben müssen. Das wurde 1967 spezifiziert. Die ganze Computertechnologie kam gerade in der Zeit alles aus den USA. Und die haben sich halt gesagt, okay, was haben wir denn eigentlich? Na, wir haben noch diese 5-Bit-Telegrafie-Codes vom Emile Baudot, mit dem wir die ganze Morse-Kommunikation automatisiert haben. Also in dem Moment, wo nicht mehr Menschen gemorst haben, sondern das Maschinen übernommen haben, hat man gesagt, na, das kann man eleganter machen und die Information komprimieren. Wir führen da so Telegrafie-Codes ein und auf Basis derer wurde dann der ASCII-Zeichensatz entwickelt und die Amerikaner damals natürlich so, interessiert ja außer uns eh niemanden. Mit 128 Zeichen finden wir mit dem US-Englischen eigentlich das Auslangen. Da bringen wir A bis Z in Groß-Klein unter, da bringen wir Ziffern, Zahlen unter, Satzzeichen. Mehr braucht man nicht. Ne? Also wir brauchen ja auch nicht mehr als 640 Megabyte RAM oder Kilobyte RAM in einem Computer. Das heißt, wir haben uns ein Bit gespart, was damals natürlich noch ganz, ganz viel war, gerade wenn es um Übertragung über transkontinental ging, macht ein Bit in Summe bei mehreren Bytes dann schon viel aus. So, dekodieren. Was enkodiert ist, kann man auch dekodieren. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt nochmal, dieser QR-Code, der ist jetzt quasi enkodiert, das haben wir ja gelesen in der Spezifikation. Das ist enkodiert für den Transport. Wie dekodieren wir das? Was steht da jetzt eigentlich drinnen und wie kommen wir zu der Information? Na, fangen wir an. Was ist der QR-Code? Der QR-Code ist eine Darstellung und keine Verschlüsselung eben, wurde 1994 in Japan definiert, steht eigentlich als Quick Response, also QR steht für Quick Response, wenn ihr mal eine Trivial Pursuit Antwort braucht. Integriert hat eine automatische Fehlerkorrektur integriert, ist eben optoelektronisch lesbar und ist mittlerweile auch ein ISO- bzw. IEC-Standard. Und im Gegensatz, es ist ein zweidimensionaler Code, also die eindimensionalen Codes kennt ihr, das sind die Barcodes, die immer dann durchgestrichen sind für die Menschen, die Barcodes nicht verstehen. Und das Ganze eben zweidimensional, weil es in einer Fläche ist und nicht, ja. Wir bringen in so einen QR-Code ungefähr 4000 Zeichen hinein, also in diese schwarzen und weißen Punkte, die dann zu Quadraten kombiniert werden, kann ich in Summe maximal 4000 Zeichen hineinbringen. Und ihr habt es ja vorhin gesehen, ich habe für Links und so weiter auch immer ein Barcode drin und die sind immer unterschiedlich groß, je nachdem wie lang der Link ist, brauche ich halt mehr oder weniger schwarze Punkte. Und dieser QR-Code ist ein Binärformat, werden wir gleich noch einmal mehr genauer sehen, und besteht aus 45 unterschiedlichen Zeichen. Also diese schwarzen und weißen Punkte kann ich auf 45 unterschiedliche Zeichen mappen, Encoding, und kann eben Beschädigungen von 7-30% reparieren, je nachdem, je kürzer der Code ist, umso mehr Reparierinformation kann ich hineinbringen. Diesen QR-Dekodierer, das muss jetzt keiner von uns irgendwie händisch machen, dafür gibt es zum Glück Dekodierer. Ein bekannter davon ist der Zebra Crossing oder Zetzing, fliegen mir schon fast dezent raus, wenn ich das aussprechen muss. Zebra Crossing, eine Java Library, die im Maintenance-Mode ist, das heißt, die funktioniert und wird kaum geändert. Davon gibt es auch eine Online-Version, das heißt, unter der URL kann ich einfach jeden beliebigen Barcode hineinwerfen und der gibt mir dann eine Textrepräsentation zurück. Und auch unter Linux für die Kommandozeile, ich habe morgen noch einen Talk zu Linux-Kommandozeilen, falls wer interessiert ist, gibt es eine Lösung mit der Z-Bar. Wie schaut jetzt dieses Dekodieren aus? Wenn ich das jetzt in so einen Zing oder Zebra Crossing hineinwerfe, der macht mir dann aus den QR-Codes, die übrigens auch eine Orientierung haben, die erkennt man an den Quadraten in Dreiecken, der macht mir dann aus diesen schwarzen und weißen Punkten eine Folge von Zahlen. Und wie ich vorhin gesagt habe, eine Zahl kann ich auf Buchstaben und Zahlen mappen, also kann ich encoden, decoden. Das heißt, nach diesem ersten Schritt der Dekodierung der schwarzen und weißen Punkte in Zahlen, kann ich aus diesen Zahlen Buchstaben machen. Ist das halbwegs lesbar? Ja, ist halbwegs lesbar, wunderbar. Und ich sehe jetzt hier, also auf der linken Seite habe ich nochmal die Zahlen und auf der rechten Seite dann die Buchstabenrepräsentation. Und hier seht ihr also 48 mappt auf ein H, das kann ich jetzt hier nicht lesen, 43 aufs C und 31 auf den 1er. Das geht man dann durch das Ganze durch und da kommt halt eine Textsuppe wieder raus. Wie gesagt, das kann man eben mit diesen Tools machen, kann man aber eben auch, und da gibt es für die Handy-Applikationen, dann schon praktische Lösungen. Das heißt, ich scanne einen Barcode und die Scanner-App fürs Handy zeigt mir dann gleich den Text an. Also ich kann diesen einen Zwischenschritt mit der Zahlensuppe schon überspringen und kriege schon einen Klartext, der noch kein Klartext ist. Dieser Klartext, das ist jetzt der komplette Inhalt des Barcodes, ist auch nochmal weiter enkodiert. Das HC1 hier zu Beginn, also HC1 Doppelpunkt, steht für Health Certificate Version 1, das ist eben aus dem Standard heraus. Das heißt, wir wissen, okay, das ist ein Health Certificate Version 1, die Info haben wir, die können wir schon mal nicht wegschneiden, die brauchen wir. Jetzt habe ich vorhin gesagt, okay, der QR-Code ist ja eigentlich ein Binärformat, aber wir sehen hier ASCII-Daten. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Ne? Das ist ja Text hier. Das liegt daran, dass die Nutzdaten nochmal enkodiert sind, und zwar mit Base45. Ne? Eine BaseX-Enkodierung, also das X ist jetzt ein Platzhalter für eine beliebige Zahl, übersetzt eben 8-Bit-Binärdaten in 7-Bit-druckbare ASCII-Zeichen. Wir haben hier, wir bauen ja unsere gesamte IT auf den Scherben der vorhergehenden IT-Generation auf. Das heißt, wir verwenden noch immer Protokolle, Produkte und Lösungen, die nur mit 7-Bit-ASCII-Zeichen, danke USA 1967, umgehen können und müssen daher 8-Bit-Binärdaten eben meistens immer in 7-Bit-druckbare ASCII-Zeichen konvertieren. BaseX definiert eben den Zahlenraum des Ziels. Es gibt Base16, Base32, Base64, das sind die gängigen, werden in einer RFC, das ist ein Request for Comment, das ist so das Standardisierungsprotokoll, Standardisierungsdokumentation im Internet definiert und mappt mir im Prinzip eine lange Suppe an Zahlen in druckbare ASCII-Zeichen aus. Base 45, der Legastheniker in mir schlägt wieder zu. Base 45 ist eben der QR-Code, der aus 45 unterschiedlichen Zeichen besteht. Und wenn man die Regeln für Base 45 korrekt anwendet, die enthalte ich euch jetzt vor, die könnt ihr nachlesen. Es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu. Das ist im Prinzip Bit hin und her geschubse. Dann wird aus Hello eben %69 VDL2. Ja, schlecht lesbar, aber es geht. Das Schöne ist, auch für dieses Base45, das müssen wir nicht händisch machen, gibt es Online-Dekodierer, es gibt Code für Python und fertige Module dafür. Hurra! So, wenn wir jetzt diese Base45-Dekodierung anwenden, dann schaut das schon ein bisschen freundlicher aus. Das schaut schon mehr nach Binärdaten aus, weil so eine Hex-Anzeige, also wo ich links die Binärdaten habe oder also in Hexadezimal angezeigt habe und rechts die druckbaren Zeichen. Ein Punkt ist immer so ein Zeichen, so das ist ein 8-Bit-Ding, das kann ich nicht vernünftig anzeigen. Das heißt, das schaut schon mehr nach binär aus. Wer sich jetzt ein bisschen mit IT beschäftigt, erkennt gleich links oben in der Ecke wieder die 78, also Hex 78. Das ist ein Zeichen für Zlib-Komprimierung. Das heißt, diese ganze Information wurde auch noch einmal komprimiert. Das heißt, wir haben einen weiteren Dekodierungsschritt. Wir lassen ein Unzip drüber laufen. Kennt ihr alle, hat jeder irgendwo zu Hause. Und dann schaut das Ganze so aus. Das Dokument, das File, das wir da bearbeiten, ist durch die Dekomprimierung kleiner geworden. Also die Komprimierung hat das File größer gemacht. Leichter Designflaw. Passiert aber manchmal bei der Komprimierung, soll so sein. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann schaut, wenn ihr jetzt schaut, genau schaut, ich habe es in Orange ein bisschen markiert, ich hoffe, das ist vom Kontraste halbwegs okay, dann erkennt man hier schon, oh, da steht ja schon ein bisschen was Lesbares drinnen. Es wird ja langsam, wir nähern uns dem Ziel, wir können langsam aus dem QR-Code auch Informationen rausholen. Ja, noch nicht ganz, weil jetzt wird es ganz, ganz grauslich. Ich habe hier auch wieder das D2 vorne markiert. Dieses DORA 2 signalisiert uns, das ist ein sogenanntes Concise Binary Object, ein Concise Binary Object Representation Teil. Ja, also ein CBOR heißt so. Das Bild ist ein CBOR, also ein Seeber. Das ist aus einem IETF-Dokument raus. Also das ist quasi offizielle Doku. ist in der RFC 8949 definiert, ist jetzt dafür gedacht, diese ganzen Informationen, die in dem Zertifikat drinnen stehen soll, mittlerweile wissen wir, Name, Geburtsdatum, welcher Impfstoff etc., in einem möglichst platzsparenden, komprimierten Binärformat zu verpacken. Und gewählt wurde hier eben CBOR, das ist ein aktueller Nachfolger von ASEN 1, also wer damit schon mal gearbeitet hat, damit wird es deutlich netter als mit ASEN 1, man will ASEN 1 nicht verwenden. Eben für Datenaustausch zwischen Anwendungen ist zwar kompakt und super und knackig, hat aber keine Klartextlesbarkeit. Aus diesen zwei DORA schließe ich eben, okay, das ist ein CBOR, und wenn ich das D2 aufschlüssel, dann sagt mir das, okay, ich habe hier noch ein 0x12 drinnen stehen, also wenn ich dieses DORA 2 entsprechend aufsplitte, und dieses 0x2 zeigt dann wieder darauf, dass das ein Consist Binary Object Representation Tag Registry, andersrum. Wenn ich jetzt diese 0x12 nehme und in der CBOR Tag Registration der IANA nachschaue, also der Internet Assigned Numbers Authority, dann bekomme ich raus, dass die Daten, die hier drinnen sind, eigentlich ein CBOR Object Signing Encryption Objekt sind. Das heißt, das ist ein CBOR, das noch erweitert wurde um die Möglichkeit, digitale Signaturen, Message Authentication Codes und Verschlüsselung in dieses Ding hineinzupacken. Ja? Und die tatsächlichen Informationen, wenn man dann weiterschaut, stehen eigentlich in einem CBOR Web Token drinnen, das ist ein CWT. Haben wir Entwicklerinnen und Entwickler hier bei uns im Haus jetzt? Traut sich wer aufzeigen? Nein. Also falls Entwickler hier da wären, die können das vielleicht von JWT, also dem JSON Web Token, so ähnlich, aber statt JSON wird eben dieses CBOR-Format verwendet. Und wenn ich, dafür gibt es auch eine Library, und wenn ich jetzt dieses CBOR COS und CWT anwende und das Ganze dekodiere, Halleluja, haben wir endlich lesbaren Text. Zu diesem lesbaren Text, also damit kann man jetzt eigentlich schon arbeiten, könnte Mensch jetzt schon arbeiten, aber sieht man, FN, FNT, GN, GNT sind nochmal Abkürzungen, also die ganze Payload, das was hier eigentlich drinsteht, ist alles dann in JSON verpackt, wäre das Ganze vor 20 Jahren gewesen, hätten wir es in XML, also kann man darüber streiten. Aber diese Abkürzungen sind jetzt auch nochmal definiert, und zwar im DCC-JSON-Schema, das mir einerseits definiert, was in diesen Feldern drinnen stehen soll und wie das in die Felder hineingeschrieben werden soll. Und wenn man jetzt diese JSON-Schema-Informationen auch noch anwendet, dann sind wir endlich so weit, dass wir hier Klartext haben. Das heißt, wir haben hier die Musterfrau Gössinger, Vorname Gabriele, dann auch der Name, so wie er im Pass drinnen steht, mit eben der Flugbehörden-Transliteration, Geburtsdatum und womit sie geimpft wurde. Ja, das Ganze schaut dann, wenn man sich anschaut, so aus. Das heißt, wir haben hier so eine russische Puppe. Ne? Wir haben Puppe in der Puppe in der Puppe in der Puppe. Wir haben den QR-Code, das eigentlich BASE45 encoded ist, mit dem HCI-Breakfix. Das Ganze dann nochmal ZIP gepackt, das Ganze in einem CBOR eingepackt, das Ganze in einem CWT eingepackt. Und in dem CWT, in dem Consist Web Token, steht eben hinten dann auch noch das Co-Single-Signer-Signature drinnen. So. Das ist ein Zertifikat, das ist eigentlich das DCC. So schaut das technisch aus. Also wenn man mal sich durch diese ganzen Encoder, also im Prinzip ganz viel verpackt, ganz viel Verpackungsmaterial für eigentlich sehr wenig dann tatsächliche Daten. Das kann man alles auspacken, nachdem ich Kommandozeilentools mag. Wie gesagt, morgen gibt es einen Talk zu. Zwei sogar noch. Ich kann das, was ich jetzt euch da gezeigt habe, das könnt ihr alles auf der Linux-Kommandozeile zum Beispiel machen. Es gibt einen QR-Reader-Decoder, es gibt den BASE45-Decoder und es gibt auch den CBOR-Analyzer, der euch das alles auspacken kann. Wer gerne Python-Code schreibt, gibt es auch eine fertige Lösung. Wie gesagt, die Slide habt ihr alle und die Links gibt es da auch dazu. Und was sehr praktisch ist, es gibt einen DCC-Online-Decoder, der euch da auch noch einmal durchführt und auch euch die einzelnen Schritte zeigt und wo ihr auch eigene Zertifikate hineinladen könnt und der die ganzen dann alle zerlegt und zerteilt und erklärt, warum das wie, wann, wo ist. An dem habe ich mich sehr angehalten, wie ich das Ganze gebaut habe. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich auch nicht reverse engineeren. Ich habe halt gesagt, es wäre eigentlich lustig, vom QR-Code zurückzugehen. Das ist natürlich in diesem Durchführungsbeschluss auch dokumentiert, sogar mit Grafiken. Und da wird es dann eigentlich relativ logisch. Das heißt, das DC-Schema ist definiert. Es kommen dann von wo auch immer, bei uns in Österreich ist es eben das epidemiologische Meldezentrum, bei euch sind es vielleicht die Apotheker oder ein Landesregister oder sonst irgendetwas, kommen diese Health Data, also das ist das, die tatsächliche Info, die in das Zertifikat hineingehört. Das wird dann in ein JSON-Dokument gepackt. Das wird CBOR umgewandelt in ein CBOR Binary Document. Das wird dann mit COSE signiert, komprimiert, bis 45 encoded. Und dann habe ich schlussendlich meinen QR-Code, den ich irgendwo anzeigen kann. Ja? Jo, also eigentlich ganz trivial. Es ist viel Bit herumgeschaufelt, aber im Prinzip ist es ziemlich trivial. Wenn man ein bisschen gewohnt ist, mit diesem Zeug umzugehen, ist es trivial. Was man dekodieren kann, kann man natürlich auch enkodieren. Und die wunderbare Person, die diesen Dekodierer geschrieben hat, hat auch einen Enkodierer geschrieben. Das heißt, das ist eine Website, da kann ich einen Namen angeben, ein Geburtsdatum angeben, ich kann einen Impfstoff angeben oder eine Testung angeben, die ich möchte, und das Ding generiert mir einen QR-Code, sagen wir mal so. Dieser QR-Code wird aber in jeder Verifikationsapplikation abgelehnt. Warum? Wegen dem einen Teil, über das ich bis jetzt noch nicht gesprochen habe, nämlich diese COSE-Signatur, weil, wie gesagt, das zu bauen, so eine Struktur zu bauen und die dann durch diese ganzen Enkodierungs- und Konvertierungs- und sonstigen Dinge durchzujagen, ist relativ trivial. Aber wie stelle ich denn jetzt sicher, dass dieses Zertifikat eigentlich von einer Stelle ausgestellt wurde, die das auch darf? Weil das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Ne? Jetzt so eine JSON-Struktur zu schreiben, ja, das kann ich unter Windows mit Notepad. Ja, ja, geht, solange es nicht zu groß wird. Aber jetzt könnt ihr euch noch an diese Dinge erinnern, so die gelben Impfpässe, so die in Papier von der WHO oder noch älter? Oder rote von der DDR. Danke, du darfst dir auch eine Mannerschnitte nehmen. Ich bin Österreicher, ich kenne halt mal das Österreichische. Wie ist denn das da? Ich habe einen gelben Zettel. Wenn ich den jemandem zeige und jemand möchte wissen, bin ich pockengeimpft oder nicht, und dann schaut sich die Person, die das verifizieren will, den Zettel an und sagt, okay, da ist ein Stempel und eine Unterschrift vom Arzt oder von der Ärztin drauf, in dem Fall ist es ein Arzt. Das heißt, ich vertraue mal, dass dieser Stempel nicht gefälscht wurde und gehe mal davon aus, dass der Arzt vor der Impfung überprüft hat, ob die Person, für die das hier eingetragen wurde, auch die Person ist. Ja, das heißt, der Arzt bei der Pockenimpfung, zeig mir mal deinen Ausweis, ja, das Foto passt, du bist, wer du sagst, dass du bist, ich trage dir das jetzt ein. Und die Person, die jetzt diese, in dem Fall Pockenimpfung, verifiziert, muss genauso sagen, so, okay, da steht, ich vertraue jetzt, dass der Stempel und die Unterschrift korrekt ist, weil verifizieren kann ich es in dem Fall nicht. Ich kann verifizieren, der ist für eine bestimmte, ich kann das die Schrift nicht lesen, aber die Person, die mir das jetzt zeigt, behauptet, das zu sein. Hast du einen Ausweis dazu? Ja, passt, okay, du bist pockengeimpft, dankeschön. Und im Prinzip genau das, was wir mit so einem Papierausweis machen wollen, müssen wir natürlich auch mit diesem DCC, mit diesem Digitalzertifikat machen. Das heißt, wir haben lang diskutiert, ob man das jetzt Vertrauen nennen soll, weil vertraue ich einer staatlichen Behörde, das ist ein sehr belastendes Thema für manche und da gibt es Personen, die ganz, ganz viel Meinung haben. Aber ich habe hier eine Vertrauenssituation, ich muss als Verifizierender dem Aussteller vertrauen, ich muss als Besitzer des Zertifikats vertrauen, dass der Verifizierer das richtig macht. Es ist alles immer ähnlich und alles doch anders. Im Falle des digitalen Impfzertifikats, des Digital COVID Certificates, DCCs, habe ich auch hier wieder. Die impfende Person oder die testende Person muss überprüfen, ob ich als die zu testende Person auch ich bin, Ausweiskontrolle. Ja? Die Person, die mich impft oder testet, wurde verifiziert von TCC Backend, also sprich von der, im Normalfall von einer Gesundheitsbehörde, das kann jetzt Bund, Land, Gemeinde sein, dass sie vertrauenswürdig ist, solche Zertifikate auszustellen. Ja? Also der Arzt, die Ärztin ist vertrauenswürdig genug, dieses Zertifikat auszustellen und bekommt dafür dann auch die Möglichkeit, das in eine Applikation einzutragen. Die Applikation, durch diesen Zugriff auf die Applikation, hat sie dann die Möglichkeit, das Zertifikat auszustellen und ich habe das dann in der Hand. Technisch passiert, die Zauberworte sind ja Private Key Encryption, Hash-Werte und ganz viele technische Begriffe. Ich versuche es hier einfach zu halten, das ist ein fürchterlich komplexes Thema, das man aber hoffentlich, ich versuche es zumindest auch einfach erklären kann. Das heißt, ich brauche die Möglichkeit, diese Daten, die in dieser JSON-Struktur dann schlussendlich drinnen stehen, die muss ich irgendwie signieren. Dafür gibt es Mathematik. Ich kann sagen, ich habe eine sogenannte Hash-Funktion, der schiebe ich diesen Text hinein. Da werden mathematische Operationen drauf angewendet, die sogenannte Falltürfunktionen sind. Das heißt, die funktionieren in eine Richtung, aber die Zahl, die da hinten rauskommt, ich zeige euch dann gleich eine, von der Zahl kann ich nicht auf den ursprünglichen Text zurücksteigen. Das heißt, ich kann einen Hashwert von dem Text 20. Gulasch Programmiernacht bilden und wenn ich das fünfmal mache, kommt immer dieselbe Zahl hinten raus. Aber ich komme von dieser Zahl nie wieder zurück auf den Text 20. Gulasch Programmiernacht. Das ist ein Hash, ganz primitiv und einfach. Dieser Hash wird dann digital verschlüsselt. Damit habe ich jetzt quasi eine digitale Signatur, ein digital signiertes Dokument. Und auf der Gegenseite kann ich dann das Dokument entschlüsseln, eben Public-Private Key-Verschlüsselung, kann dann auf den gleichen Text, der kommt ja auch mit, der Text, den ich da, von dem ich den Hashwert gebildet habe, der kommt ja mit. Durch die Verschlüsselung habe ich die Sicherheit, dass der Hashwert, der übermittelt wurde, korrekt ist. Und wenn jetzt der Hashwert, den ich rechne, mit dem, der übermittelt wurde, übereinstimmt, dann weiß ich, dass die Daten während der Übertragung nicht modifiziert wurden. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich, wenn man die Mathematik ausblendet, relativ einfach vom Flow. Hm? Die Mathe dahinter, da bin ich der ganz Falsche zum Erklären. Im Falle des DCCs kommt SHA-256 zum Einsatz. Das ist ein Standard, der geprüft wurde und derzeit als sicher angesehen wird. Und wenn ich hier mit SHA-256 einen Hash von dem Text 20. Gulasch Programmiernacht generiere, dann kommt diese Zahl raus. Und das kann ich immer wieder wiederholen, es kommt immer die gleiche Zahl raus. Aber von diesem String, der da unten steht, komme ich nie wieder zurück in die andere Richtung. Und der hier unten, der wird jetzt mit dem sogenannten privaten Schlüssel verschlüsselt. Gehen wir gleich eins weiter. Das heißt, ich habe einen privaten Schlüssel, mit dem ich verschlüssle. Und das Schöne an dieser Public-Private-Key-Geschichte ist, dass ich mit ein Key-Pärchen habe, mit dem ich ver- und entschlüsseln kann. Und das Einzige, was hier geheim bleiben muss, ist der private Schlüssel. Und das ist einfach super praktisch. So, diese Schlüssel sind zwar super, aber ich weiß bei diesem Schlüssel noch immer nicht, welcher Schlüssel gehört denn jetzt wem? Ja, weil das ist das zweite Problem. Okay, da ist jetzt was mit einem Schlüssel und da kann ich was entschlüsseln, aber wem gehört denn das? Wer ist denn das? Vertraue ich dieser Person überhaupt? Ist diese Person überhaupt autorisiert? Und dazu haben wir dann jetzt Zertifikate noch eingeführt. Ein Zertifikat beglaubigt quasi von einer ausgebenden Stelle, dass die Person oder die Identität auch die ist, die sich behauptet zu sein. Das heißt, im Falle unseres DCCs, die ausstellende Stelle, sprich der Arzt, der Apotheker oder die Apothekerin, ist auch die, die sie ist. Und das Ganze steht in einem sogenannten Zertifikat drin, und das ist ein X509-Zertifikat. Da könnt ihr auch gleich wieder alles vergessen. Das, was hier relevant ist, ist, ich habe hier einerseits die Information, wer hat dieses Zertifikat beglaubigt? Das heißt, wer ist die überordnete Stelle, die mir bestätigt, dass die Ärztin ist, die sie ist? Und wie lang gilt dieses Zertifikat? Und es steht auch eben genau dieser Public Key drinnen, den ich brauche, um zu verschlüsseln. Das Schöne an diesen Zertifikaten ist, die kann ich verketten. Das heißt, ich kann eine sogenannte Certificate Chain Zertifikatskette bauen. Das heißt, die Ärztin wird zertifiziert, wird quasi als vertrauenswürdig eingestuft von einer Landesorganisation, die wird von der Bundesorganisation beglaubigt und so weiter und so fort. Und irgendwann bin ich dann an der Wurzel des Vertrauens angelangt. Und die Frage ist dann immer, wo mache ich dieses Vertrauen fest? Wo ist mein Vertrauensanker, mein Anker? Also jetzt nicht im Sinne von Gewicht zum in den See, sondern wo ist meine Wurzel? Und auch hier haben die Leute, die das designt haben, auf bestehende Technologien, wir haben das alles schon seit Jahrzehnten, diese ganzen Technologien, X509 ist nichts Neues, ihr benutzt das alle täglich und zwar in eurem Browser. Jeder Browser hat einen sogenannten Certificate Store oder Certificate Manager, wo diese Root-Zertifikate drinnen sind. Das heißt, für eure Kommunikation im Web, alles was Vertrauen betrifft, wem vertraue ich, steht da drinnen. Wenn da das Root drinnen steht, dann ist alles gut und ich vertraue der ganzen Kette. Ja, und da gleiten wir dann ins Philosophische ab. Vertraue ich dem nicht, aber das ist mein Trust Anchor. Wie ist das jetzt im Browser? Wie ist das jetzt beim Zertifikat, also beim DCC? Weil das läuft ja jetzt per se nicht im Browser ab. Hier gibt es ein Digital COVID Certificate Gateway. Das heißt, das Konzept, die Idee dahinter ist, jedes Land hat seine eigene Certificate Chain, seine eigene Zertifikatskette, die im Land erzeugt und verwaltet wird. Österreich, Deutschland, Italien etc. haben alle eine eigene Root. Und über dieses Digital COVID Certificate Gateway werden diese Root-Zertifikate ausgetauscht. Auf dieses Certificate Gateway haben auch nur akkreditierte Gesundheitsbehörden Zugriff. Das heißt, wer auf dieses Gateway Zugriff haben will, muss einen Akkreditierungsprozess durchlaufen. Und damit wird zum Beispiel verhindert, dass einfach 20.000 Zertifikatsprüfapplikationen gebaut werden, weil nur mit diesem Zugriff auf die Zertifikatskette kann ich dann schlussendlich in einer App sagen, ja, dieses Zertifikat ist gültig oder nicht. Und wer nicht Zugriff auf diese Zertifikatskette hat, kann diese Überprüfung nicht machen, korrekt. Ja? Das heißt, wir können leider nicht hergehen und sagen, wir bauen uns jetzt unsere eigene Überprüfungs-App ab, weil wir hier keinen Zugriff auf das Gateway und die Zertifikate haben. Den Workflow, wie gesagt, das ist alles ganz viel mit Vertrauen und Autorisierung und wer darf und wer darf nicht. Prinzipiell, und wir haben es jetzt vorhin schon beim gelben Ausweis gemacht, wie läuft der Verlauf ab? Das heißt, es wird der QR-Code dekodiert, es wird der Hashwert mit den Zertifikaten, die in der Zertifikats-Chain drinnen hängen, verglichen. Sind die Daten, die in dem QR-Code drinnen stehen, unverändert vom Aussteller, von der Ausstellerin bis in die Applikation gekommen? Und wurden diese nicht verändert? Das kann ich mit dem Zertifikat überprüfen. Das heißt, ich kann hier überprüfen, das, was wir auf dem gelben Zettel, die Unterschrift des Arztes war, ja, das kann ich durch das Zertifikat überprüfen. Ob die Person, die mir jetzt den QR-Code hinhält, die Person ist, die in dem QR-Code drinnen steht, muss ich als überprüfende Person immer noch mit einem Ausweisdokument oder sonst irgendwas gegengleichen. Das war das, was gerade zu Beginn des Zertifikats nicht funktioniert hat. Das Schöne daran ist, dass die Applikationen diese Zertifikatskette eigentlich auch noch vorhalten können und also lokal vorhalten können und nur regelmäßig sich die Zertifikate aktualisieren müssen. Das heißt, es funktioniert auch im Club irgendwo unten im fünften Keller, brauche ich keine Internetverbindung, sondern kann diese Zertifikatskette auch offline verifizieren. Vorgeschrieben ist aber, das muss ich zumindest einmal alle 24 Stunden neue Zertifikate holen. Warum? Da gab es diesen schönen Fall, dass hier Zertifikate für imaginäre Personen erstellt wurden. Und das, was hier auch wieder viele in der Presse nicht verstanden haben, ist, das hat genau so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja? Wir haben hier eine X509 Zertifikatskette gehabt. Das Einzige, was hier geheim bleiben muss, das Einzige, was hier geschützt werden muss, ist der private Schlüssel. Und das, was hier passiert ist, ist, dass der private Schlüssel eines Arztes, eines Zertifikatsausstellers verloren gegangen wurde. Ja? Also, ich glaube, Pfeffi sagt dann immer Datenreichtum dazu. Und nichts anderes ist hier passiert. Hier ist einfach ein Zertifikat freigesetzt worden und Menschen haben damit angefangen, eigene Zertifikate zu bauen, weil ich habe euch ja gezeigt, das Zertifikat selber, also dieser QR-Code, ist total leicht zum Bauen, wenn man es einmal das Tool hat. Und wenn man dann noch den privaten Schlüssel hat, dann kann man gültige Zertifikate bauen. In dem Fall war es dann so, dass dann, wie geht man jetzt damit um, dass das freigesetzt wurde? Da gibt es den Mechanismus der Revocation und den haben dann auch die entsprechenden Zerts und so weiter angewendet. Das heißt, das ausstellende Zertifikat wurde als ungültig erklärt von der ausstellenden Behörde, quasi zurückgezogen und das muss dann halt alle Verifikationsapplikationen müssen das erstmal mitbekommen, dass dieses Zertifikat nicht mehr gültig ist. Das Problem damals, das war 2021 im Oktober, war, dass in dieser Implementing Decision, also in dieser Umsetzungsdirektive drin, weil in der klassischen IT-RFC-Sprache it can be revoked and das DCC-System should provide certificate revocation lists. Ja? Das heißt, sollten und könnten, aber nicht müssen. Also das ist so, wenn man sich diese RFCs durchliest, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Muss und soll und können ist in dem Fall ganz wichtig. Und es war damals so, dass noch nicht alle Länder und alle Applikationen diese Technologie unterstützt haben oder diese Revocation unterstützt haben. Es wurde jetzt dann im Ende März dann auch noch eine eHealth Network Guideline zu dem Thema Revocation nochmal explizit nachgeschossen, wo nochmal nachträglich dokumentiert wurde, wie das alles zu geschehen hat. Das ist es eigentlich. Ihr habt es gesehen, es ist nicht sonderlich schwer, wenn man ein paar Basiswissen hat. Wer zum Thema X509 und Zertifikate und Public-Private Key noch Fragen hat, das können wir gerne bei einem Junk klären. Ich habe dann auch noch wissendere Personen an der Seite für Zwischenfragen oder sonst was. So funktioniert es mehr oder weniger. Dann sage ich jetzt einmal Dankeschön und falls es Fragen gibt, habe ich jetzt ganz wunderbare Menschen, die mit dem Mikro herumlaufen. Dankeschön. Gibt es Fragen? Ja. Du musst schon...
Oh, da hinten ist schon eine Frage. Ja. Entschuldigung, so schnell bin ich auch nicht.
Wir haben ein paar Minuten, alles gut.
Danke. Wir machen gerade Deutsch, Entschuldigung. Die App empfiehlt ja immer, zeigt den Leuten nicht die Daten, zeigt ihnen den QR-Code. Und die Leute sollen, also wenn ich in die Bar gehe, und dann sollen die mit der App den QR-Code lesen. Ja. Aber das ist doch eigentlich auch nur Augenwischerei, weil der QR-Code enthält alle Daten, die App kennt. Und ob der andere jetzt ein offizielles Verifizierungstool anschaut, wo nur grün wird, oder lad mir die Daten oder kopiere den QR-Code, damit der sich nächsten Mal mit einladen kann, das...
Nee, weil der Punkt ist ja, also der Schwachpunkt jetzt bei dem Punkt, was du ansprichst, ist die Verifizierungs-App. Wenn du die offizielle Verifizierungs-App hast, dann liest die den QR-Code aus und überprüft, ob die Daten, die in dem QR-Code drinnen stehen, auch quasi der digitalen Signatur entsprechen, ob sie unverändert sind. Und mehr macht das nicht. Das, was dir angezeigt wird, Name, Geburtsdatum etc., ist das, was im Zertifikat steht. Aber das Kennen des QR-Codes mit der Verifikations-App gewährleistet dem Überprüfenden, dass die Daten nicht modifiziert wurden, ein anderes Geburtsdatum, Name oder sonst was hineingeschrieben wurde. Ob die Person, die dir das zeigt, auch die Person ist, die sie vorgibt zu sein, musst du mit einem Perso, Pass etc. abklären. Aber das Kennen, weil jetzt eine Abschreiben oder eine Webseite schreiben, wo halt irgendwie ein grünes Hackerl ist und ein Name steht, das sagt genau nichts aus. Der Knackpunkt ist, du musst eine gültige Verifikationsabnehmen, ob es jetzt die österreichische, Schweizer, deutsche ist, ist es egal, die überprüft die digitale Signatur und gewährleistet dem Überprüfenden, dass die Daten zumindest mal korrekt sind. Ob das dann die Person ist, ist dann der zweite Schritt.
Okay? Richtig, aber das ist wichtig, das war aus der Sicht von dem, der prüfen will.
Ja.
Ich meine es aus der Sicht von dem, der seine Daten zeigen muss.
Ja.
Die App tut so, finde ich, habe ich einen Eindruck, als ob meine Privatsphäre besser geschützt wäre, wenn ich den QR-Code zeige, als wenn ich hier öffne und scroll runter.
Nö, das ist Augenauswischerei.
Okay, gut. Und dann sind wir uns da einig.
Ja. Und das ist auch der Punkt. Da gab es Diskussionen, das besser zu machen. Das scheiterte dann eben an den unterschiedlichen Voraussetzungen in den Ländern. Und das war dann der Kompromiss, auf den sich alle irgendwie... Es ist immer ein Kompromiss, aber in dem Fall... Und ja, es ist mit dem QR-Code ein bisschen leicht. Also wenn du jetzt nicht die offizielle Verifikations-App verwendest, sondern nur eine, die quasi die Daten aus dem QR-Code rausliest und in der CSV-File schreibt, ja. Aber die österreichische Datenschutzbehörde hat zum Beispiel entschieden, dass das Geburtsdatum kein schützenswertiges Datum ist und damit... Ach ja, nächstes Thema. Nächste Frage bitte, bevor ich über den DSB-Rand beginne.
Gibt es noch weitere Fragen?
Nicht so schüchtern. Das kann es doch nicht sein. Doch,
da. Oh, wir haben eine. Vielleicht sollte ich einfach eine Mannerschnitte mitnehmen.
Ich brauche noch ein paar für morgen. Ich habe morgen noch zwei Talks.
Genau, vielleicht keine Frage, sondern ein kurzer Kommentar, weil sich das Gerücht so ein bisschen hält, dass Signieren eigentlich nur das Verschlüsseln mit einem Secret Key ist. Das ist quasi nur höchstens für Standard-Textbook-RSA der Fall, aber sonst allgemein geht das nicht und wir können die normalen Sicherheitsbegriffe, die wir haben wollen, nicht erfüllen, wenn wir genau das so versuchen, sondern muss man extra nochmal was anderes machen.
Aber wie gesagt, ich wollte auch auf das Ganze, wenn ich das auch noch eingepackt hätte, wäre es ein 3-Stunden-Talk geworden und ich wollte es eigentlich wirklich möglichst,
das nochmal kurz aufnehmen.
Also auch hier noch eine zusätzliche Person, wenn es Fragen zu dem ganzen Thema gibt.
Noch weitere Fragen?
Ja.
Ich renne ja schon.
Nein. Man schaut immer in die, als Herald schaut man immer in die falsche Richtung.
In dem Beispiel waren tatsächlich bei dem Namen Umlaute drin. Was für ein Encoding wird denn da innen drin dann verwendet? Bei dem CBOR war das, glaube ich.
Du wirst es nicht glauben. Ich bin fast vom... Also, das CBOR ist ein Binary.
Ja,
aber und damit ist es wurscht. Aber der JSON-Text ist UTF-16 sogar.
Wow,
so modern. Ja. In Österreich habe ich mit Eptic und 7-Bit-Dingern zu tun. Das ist dann lustig, das zu mappen, wenn du dann für die Abrechnung die Daten aus dem Zertifikat auf einer AS400 schießen musst. Jetzt ganz, ja. Bei Namen mit Umlauten, da gibt es von Miroslav Šredivý einen wunderbaren Talk, Your Name is Invalid, schaut den euch an, gibt es auf media.ccc.de, ganz super Talk zum Thema Umlaute und Encodings und Noch Fragen? Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, es waren da wirklich gute Menschen, die sich was überlegt haben und gedacht haben bei dem Thema und zum Teil auch zeitgemäß umgesetzt haben. War auch ganz überrascht. Ach du, oje.
Nein, das ist keine Frage. Ich wollte nur auf die erste Frage noch ein bisschen ein Element eingehen. Was die App einem bietet, im Gegensatz, wenn man nur die einfachen Daten nehmen müsste, dass in dem Fall sich der Verifizierende tendenziell nur noch an wenigen dieser Datenelemente aufhängt und nicht alles wirklich durchgehen und überprüfen muss, weil im Endeffekt nachher nur noch die Person überprüft werden muss, aber zum Beispiel nicht mehr, wann die Impfung war und was die Impfung war und ähnliches. Beim Test natürlich wird man fast alles haben. Aber ein bisschen was kann man dann schon sagen, dass weniger Daten konkret angeschaut werden, weil das schon der Prozess halt abdeckt.
Aber die Frage war ja eher auf eine Rogue-Verifizierungs-App und so weiter. Aber ja. Sonst noch Fragen? Ich glaube, die wollen alle auf die Wiese raus.
Das könnte gut sein. Ja. Ich kann noch als Herald selbst, ich musste nämlich schon mal diese Zertifikate ausstellen. Es ist ganz schöner Bullshit teilweise, wie das dann umgesetzt wird, diese Secret Keys zu verwalten. Bei uns im Impfzentrum war das dann damals so, dass eine bestimmte IT-Firma ankam und jedes Mal das Passwort eingeben musste, wenn jemand gerade in Pause war, um dann den Secret Key wieder zu haben. War sehr spaßig.
Ja, nein, das ist operatives Problem. Das prinzipielle Design ist... Und sie haben halt auch, sie haben das Design auch, also kein Feature-Creep gehabt, sie haben es sehr kompakt gehalten. Es hätte besser sein können, aber es hätte auch viel, viel schlechter sein können.
Gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, gut. Letzter Aufruf. Sonst würde ich sagen, dann danke, vielen herzlichen Dank und ich wünsche euch noch eine schöne GPN. Dankeschön.
Danke dir, Lara.